glaube, vielleicht so mal so ein bisschen abstrakt gesagt, ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man mit barrierearmem Design anfangen möchte, willig zu sein, einen Perspektivwechsel einzugehen.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Heute geht es um barrierearmes Webdesign und ich habe dafür mit Juliane Schwabenbauer vom To-Do-Studio aus Leipzig gesprochen. Wenn ihr den Podcast schon etwas länger hört, fragt ihr euch vielleicht, was hat jetzt Nachhaltigkeit mit barrierearmem Webdesign zu tun? Ganz einfach, Nachhaltigkeit hat nicht nur eine ökologische, sondern eben auch eine soziale Dimension. Und mit Bezug auf Digitalisierung und digitales Leben geht es da eben auch darum, Menschen mit Einschränkungen oder Senioren den Zugang zu digitalen Produkten und Dienstleistungen zu erleichtern. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hi Juliane, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Grafikdesign sprechen, über Webdesign, über barrierearmes Webdesign, denn da dann hast du einen Schwerpunkt. Du hast zusammen mit deiner Kollegin Barbara Hinz in Leipzig das To-Do-Studio gegründet. Wir beide kennen uns aus Weimar. Du hast da Grafikdesign und Medienkunst studiert. Und vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie du von Weimar nach Leipzig und zu der Idee mit dem To-Do-Studio gekommen bist.
Genau, ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ja, mein Weg war auf alle Fälle von einigen Schlingen durchzogen. Und wie du schon gesagt hast, habe ich Medienkunst, Mediengestaltung studiert und eben Grafikdesign. Und ich hatte aber in den ersten Semestern meinen Schwerpunkt nur Fotografie und war dann in Südkorea im Auslandssemester und habe da irgendwie beobachtet, dass damals, das war 2017, die Senioren und Seniorinnen schon um einiges digitaler waren als bei uns damals. Und zu Hause habe ich aber super oft einfach mit Senioren gesprochen beim Spazierengehen mit meinem Hund und habe da gemerkt, dass irgendwie schon Alterseinsamkeit so ein Thema ist in unserer Gesellschaft, weil die immer einen relativ starken Gesprächsbedarf hatten und die das Gespräch irgendwie immer gar nicht so ausklingen lassen wollten, sondern schon immer sehr darauf bedacht waren, weiterzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, warum gibt es eigentlich keine digitale Anwendung für SeniorInnen, die irgendwie die auf Freundschaftsbasis vernetzt? Weil viele sind ja in Ehen, viele sind in Beziehungen oder viele wollen vielleicht auch gar nicht mehr so auf diesem Dating-Level jemanden kennenlernen, aber vielleicht dann eben ja für eine Freundschaft und zum Interessensaustausch irgendwie oder zum
Sowas
Zusammenmachen.
wie so einen digitalen Kaffeeklatsch oder so, sowas ist ja früher gewesen bei Senioren, kann man das so sagen?
Ja, nee, schon Vernetzung lässt sich dann im echten Leben treffen. Also das war so mein Gedanke.
Okay.
Genau, und gleichzeitig hatte ich dann so ein bisschen eine Krise mit der Fotografie und habe mich so gar nicht als eine Fotografin gesehen nach dem Abschluss und in der Industrie arbeiten und bin dann zurückgekommen und dann stand meine Bachelorarbeit an. Und dann habe ich den damaligen UX-UI-Design-Professor überredet, dass er mich als Bachelorandin nimmt. Eben mit dieser Idee, dass ich quasi diese App entwerfe und mich so mit so inklusivem Grafikdesign beschäftige. Und ich hatte zu der Zeit aber noch gar kein Grafikdesign studiert und hatte eigentlich keine Ahnung, sondern nur dieses Interesse und wollte das einfach gerne machen, weil ich so ein Interesse an diesem sozialen Impact auch hatte.
Ja, interessant. Ich meine, von Fotografie zu UX-Design ist jetzt erstmal nicht so ein intuitiver Weg, ne? Ja.
Nee, also ich habe mich schon immer so bei Buchgestaltung und so interessiert, aber es war halt einfach kein Schwerpunkt in meinem Studium. Und ja, dann hatte ich ihn überredet und dann lief das auch alles gut. Und danach wollte ich aber das Projekt nicht in der Schublade verschwinden lassen, weil die Idee kam ja aus so einem Hands-on-Gedanken. Und dann habe ich weitergemacht und habe zusammen mit einer Freundin, die auch ganz begeistert war von der Idee, ein Stipendium haben wir uns drauf beworben, das Exist-Stipendium. Und das ist so ein Gründungsstipendium, so ein Gründungsstipendium, das man über ein Jahr hat. Das haben wir dann auch bekommen und haben dann diese App eben 4, 5 Jahre lang gemacht. Und da bin ich eben in dieses Thema so barrierearmes Design reingekommen und weil wir natürlich auch überlegt hatten, okay, wie kann man denn dieses Frontend der App für die physischen und psychischen Bedürfnisse von älteren NutzerInnen eben anpassen? Genau, und die konnten wir aber dann irgendwann nicht mehr finanzieren und ich habe parallel dann noch meinen Master in Medienkunst studiert, weil ich auch irgendwie nie so diesen kreativen Impact irgendwie verlieren wollte, weil so eine App zu entwickeln und sowas zu gründen und ein Startup zu machen ist natürlich was total anderes als Kunst zu studieren.
Ja, und da ist man so direkt im Business, ne, und hat nicht mehr diese Freiheiten des Studiums oder des kreativen Arbeitens unbedingt. Das kann ich verstehen, ja.
Genau, und man ist einfach super angewandt. Und deswegen bin ich immer so zweigleisig gefahren, was auch stressig war, aber hat mir eben total viel gegeben, weil ich zum einen so diesen gefühlten gesellschaftlichen Impact hatte und zum anderen aber halt auch noch die Kunst und das Kreative. Und genau, als wir dann beschlossen hatten, okay, wir haben diese eine große Finanzierung nicht bekommen, wir hören jetzt auf, war ich erst so ein bisschen so, was mache ich jetzt mit mir? Gehe ich jetzt in eine Anstellung? Ich habe jetzt ein Masterstudium beendet, das war alles irgendwie parallel zur gleichen Zeit zu Ende. Und bin in einen neuen Coworking Space gegangen, weil ich dachte, ach, mal einfach jetzt weitermachen, mal gucken. Genau, und habe da Barbara Hinz kennengelernt. Und dann haben wir gemerkt, also das war dann in Leipzig. Also ich bin dann dazwischenzeitlich nach Leipzig gezogen, weil die Stadt größer ist als Weimar und ich irgendwann so ein bisschen mehr.
Irgendwann muss man mal ein bisschen raus. Und Coworking Space ist ja eine ganz gute Idee, ne, um sich zu vernetzen und so weiter.
Genau, genau. Und genau, und dann haben wir festgestellt, zum einen matchen wir einfach menschlich total, auf der anderen Seite aber auch mit unserem gesellschaftlichen Interesse. Barra hat sich auch total interessiert für so barrierearmes Design und hat da selbst schon irgendwie so ein paar kleine Projekte gemacht. Und dann haben wir uns gefragt, warum wir nicht einfach zusammenarbeiten. Und dann haben wir einfach angefangen, mal ein Projekt zu machen. Das war für den DGD, das ist so ein Demokratieförderungsverein in Berlin. Da haben wir den diskriminierungskritischen Klassenrat gemacht, der sensibilisiert quasi SchülerInnen für Diskriminierungsthemen. Und das war ein ganz tolles Startprojekt, weil es auch wieder in so einem soziokulturellen Bereich war. Und genau, das hat dann super gut geklappt. Und dann haben wir To-Do gegründet und seitdem nicht bereut.
Ja, super. Ihr macht ja ganz besondere Projekte. Wenn man sich auf eurer Website so ein bisschen umschaut, sieht man ja durchaus recht schnell diesen gesellschaftlichen, politischen, sage ich mal, Schwerpunkt. Worauf legt ihr Wert, wenn ihr so Projekte auswählt oder Projekte auch entwickelt? Arbeitet ihr eigentlich nur zu zweit oder sind noch mehr Leute dabei?
Also wir arbeiten primär zu zweit. Also wir haben To-Do zusammen gegründet. Wir arbeiten fest mit einem Programmierer zusammen und holen uns für Kompetenzen, die wir nicht haben, eben FreelancerInnen mit rein, meistens aus unserem Bekanntenkreis. Und genau, das klappt bisher sehr, sehr gut und ist total schön, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt Illustrationen abdecken, kam eben noch eine andere Illustratorin mit rein, die da bessere Einblicke hat, weil sie selbst einen Migrationshintergrund hat und da eben viel mehr in diesen Themen steckt. Und so suchen wir uns Kompetenzen zusammen, sodass wir quasi das bestmöglichste Ergebnis am Ende haben.
Super. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Herangehensweise, gerade bei solchen Themen, so ein diverses und in ganz unterschiedlichen Dingen spezialisiertes Team dann pro Projekt irgendwie zu haben. Was ist euch wichtig in der Zusammenarbeit mit euren Kunden? Also von euch aus stellt ihr euch entsprechend auf, aber was unternehmt ihr, was macht ihr, damit so ein Projekt dann auch mit den Kunden gut läuft?
Also besonders wichtig ist uns persönlich immer eine gute Kommunikation. Also weil die Erwartungen sind ja von beiden Seiten immer vorhanden und wenn natürlich da die Kommunikation irgendwie auseinanderdriftet, dann ist das natürlich, kann schnell mal was schiefgehen. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptsache, das ist uns besonders, besonders wichtig.
Super, da sind wir schon beim nächsten Punkt oder dem Hauptpunkt und Hauptinteresse unseres Gesprächs eigentlich auch, nämlich was ist das eigentlich genau, barrierearmes Design? Also ich habe immer auch mit dem Begriff Barrierefreiheit irgendwie schnell hantiert. Barrierearm heißt wahrscheinlich auch, dass es dieses Ideal von Barrierefreiheit irgendwie so gar nicht gibt. Kannst du da so ein bisschen was zu dem ganzen Ansatz erstmal sagen und dann vielleicht auch dazu, wie man das eben so konkret umsetzt im Design?
Also wir haben früher selbst barrierefreies Design gesagt, aber eigentlich ist der Begriff falsch, weil Design kann man nie barrierefrei machen, weil man immer irgendeine Position ignorieren muss oder vielleicht auch einfach nicht mitbedenkt, weil die Wahrnehmung und die Lebensrealitäten sind einfach so divers, dass es eigentlich utopisch ist. Und barrierearmes Design versucht eben, möglichst viele Barrieren abzubauen und die eben zu berücksichtigen. Und der Begriff ist allerdings auch super groß. Also ich bin natürlich in dem Feld Grafikdesign unterwegs und das heißt, wir handhaben natürlich mit barrierearmen Design im Bereich Grafik. Da kann man vieles machen, da kann ich vielleicht auch gleich noch mehr dazu erzählen. Aber barrierearmes Design ist ja eigentlich so alltäglich immer um uns rum. Und wenn man damit so ein bisschen Sensibilisierung oder auf den Augen rumgeht, dann merkt man schon ziemlich verrückte Dinge. Und das Beispiel, was mir einfach immer im Kopf geblieben ist, sind zum Beispiel Aufzüge. Dass man ja denkt, okay, Aufzüge sind doch eigentlich barrierefrei, aber sind sie eigentlich überhaupt nicht, weil wenn man zum Beispiel als taubstumme Person in einem Aufzug stecken bleibt, kann man in den meisten Fällen keine Hilfe rufen, weil diese Notrufknöpfe Stimmt, eben über Sprachsteuerung kommt. Und es war für mich so ein Wow, okay, krass, habe ich persönlich noch nie darüber nachgedacht davor und war für mich so mindblowing. Und das Traurige ist ja eigentlich, dass das zu lösen wäre eigentlich super einfach, weil man eigentlich ja nur so ein kleines Videorelais einbauen müsste mit Touch oder mit vorgefertigten Sachen. Es gibt eine Firma mittlerweile, oder ich weiß von einer Firma, die das macht, aber es ist auf alle Fälle nicht Standard. Das heißt, in unserer ganzen Lebensrealität sind permanent überall Barrieren und barrierearmes Design versucht, diese Barrieren eben abzubauen und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das ist total interessant. Kannst du ein bisschen konkreter werden, was es für Barrieren im Grafikdesign gibt und vor allen Dingen auch im Webdesign? Ein Anlass unseres Gesprächs ist ja auch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, langer bürokratischer Begriff, das in Deutschland am 28. Juni in Kraft tritt und im Prinzip eine EU-Richtlinie, habe ich mich informiert, den EU Accessibility Act in deutsches Recht überführt. Und dieses Gesetz soll eben dafür sorgen, dass verschiedene Dienstleistungen, alle Dienstleistungen zukünftig möglichst barrierefrei sein sollen. Und dazu gehören eben auch Online-Services, E-Commerce, E-Books, solche Dinge.
Genau. Ja, also zum einen finde ich dieses Gesetz erstmal richtig toll, weil da so eine einfach nochmal so eine Präsenz auf dieses ganze Thema kommt. Und ich habe manchmal den Eindruck, in der Gesellschaft braucht man immer so einen Zwang von außen, dass Dinge wirklich erstmal verändert werden, weil natürlich so eine Veränderung erstmal auch Ressourcen, Geld und einfach Zeit auch braucht. Und das Bewusstsein, dass das so viele Vorteile hat, ist bei vielen Menschen eigentlich nicht da. Und im Grafikdesign fängt man, also es kommt immer darauf an natürlich, ob man Print oder Web hat. Aber generell, sowohl im Print als auch im Web, geht es zum Beispiel viel immer um Kontraste, also um Farbkontraste. Das kann man dann im Prozess schon mal gut testen. Es gibt ganz, ganz tolle Tools mittlerweile. Das ich gerne nutze, heißt whocanuse.com, glaube ich. Da gibt man dann die Farbcodes ein und die Schriftgrößen und dann werden einem quasi angezeigt, ob die Kontraste richtig stimmen oder für welche Seheinschränkungen die nicht so gut funktionieren oder gar nicht funktionieren. Und dann kann man eben testen und sich so annähern. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen das Einfachste, finde ich, umzusetzen. Oder auch mit Typografie, natürlich mit Schriftgrößen arbeiten, mit Zeilenabständen, mit dem Grauwert von Typografie zu arbeiten, dass man schaut, dass der optimal ist. Mit Gruppierungen, also Bewusstsein wirft ganz viel über das Unterbewusstsein. Also wir schauen was an und verstehen es auf eine Sekunde oder nicht, so ungefähr. Oder genau. Zehntelsekunde.
Und wenn Design gut läuft und Dinge gut designt sind, dann merkt man gar nicht, wie man sie benutzt, sondern man kann sie leicht benutzen, klar.
Genau, und man kann sich gut orientieren auf Seiten mit Hierarchien und so. Also so das Auge wird geleitet von der Gestaltung. Und das ist so ein bisschen so das Grundkonzept von sowohl im Print als auch im Online. Und wenn man dann eine Webseite barrierearm aufbaut, hat man natürlich zum einen das Frontend, zum anderen das Backend. Im Frontend greifen eben diese Regeln, die ich gerade erzählt habe. Aber auch zum Beispiel, dass Animationen gestoppt werden können. Ich glaube, das ist für Menschen mit Epilepsie und so zum Beispiel richtig wichtig, dass die nicht überfordert werden. Dann müssen Webseiten mit der Tastatur gesteuert werden können, für Menschen, die zum Beispiel motorische Einschränkungen haben. Dann kann man eben so kleine Fokus Rahmen um Objekte setzen, damit man eben sieht, wo man gerade ist. Eigentlich sollten Webseiten dann auch immer schwarz-weiß funktionieren, weil zum Beispiel auch Personen mit einer Farbenblindheit Probleme haben, sich dann aufgrund von Farbleitsystemen zu orientieren. Genau, das sind so die Sachen. Und im Hintergrund ist es zum Beispiel total wichtig, dass es Screenreader-kompatibel ist, also dass die Seite automatisch ausgelesen werden kann. Das erreicht man, indem man die Seite im Backend gut strukturiert, mit Tags und also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht so tief reingehen, aber genau, dass eben das alles sauber läuft und zum Beispiel auch, dass Animationen oder Bildern mit Alttexten hinterlegt werden.
Genau, die Alttextin, die Alttexter, genau. Sind die natürlich auch schon begegnet, wo man dann auch immer denkt, naja, das hat dann auch einen SEO-Vorteil, aber es ist auch schön, dass ich das auch schneide. Das hat eben auch einen Accessibility-Barrierearmuts-Vorteil.
Ja, und am Ende muss man sagen, dass eine Webseite barrierefrei zu machen hat immer SEO-Vorteile. Also es hat immer auch wirtschaftliche Vorteile. Also für mich steht der soziale Nutzen natürlich im Vordergrund, aber bei KundInnen zieht schon auch oft, dass sie sich bewusst werden sollen, dass man eine größere Reichweite hat, dass die Conversion Rate einfach geringer ist, dass die NutzerInnen nicht so schnell abspringen, dass Sachen schneller erledigt werden können, Sachen nicht abgebrochen werden können. Also es hat eigentlich nur Vorteile, das zu machen.
Ja, denken ja viele Leute sonst, die sich mit dem Thema SEO, also Search Engine Optimization, also die Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen, denkt man füttert damit die Suchmaschine, aber im Prinzip ja, sind das eigentlich ganz viele Grundregeln und Prinzipien von Einfachheit, Übersichtlichkeit im Textlichen ja auch, die eben dazu führen, dass Leute auch länger auf der Seite bleiben und sich mit den Inhalten da auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch gut. Ja, das ist interessant, dass da solche technischen SEO-Aspekte und solche sozialen und Diversitätsaspekte, dass es da so eng zusammengeht. Wie läuft so ein Designprozess dann ab mit Kunden, wenn ihr jetzt so ein neues Projekt anfangt? Also habt ihr eher Kunden, die sagen, oh, wir müssen das jetzt machen, eben vor dem Hintergrund der neuen Gesetzgebung? Und was sagen die denn dazu, wenn das Ganze fertig ist? Sind die dann positiv überrascht? Oder wie erleben die diese Überführung von ihrer Website, ihrem Auftritt in einen barrierefreien oder barrierearmen Auftritt?
Also wir haben zum einen die Kunden und Kundinnen, die natürlich kommen und einfach eine Webseite brauchen für ein Projekt oder jetzt haben wir zum Beispiel, machen wir gerade eine Datenbank für Live-Artists, was natürlich super ist, weil wir das einfach von Grund auf aufbauen und dann natürlich gleich barrierearm machen und SEO optimiert und das sauber aufbauen können. Dieses Jahr kam aufgrund von der neuen Verordnung eben schon einige Vereine, NGOs auf uns zu und meinen so, oh, okay, unsere Webseite ist seit 10 Jahren in dem Stand, wir wissen, dass sie super schlecht ist. Können wir die irgendwie barrierearm machen, ohne die neue Seite aufzubauen? Und das macht leider keinen Sinn. Also irgendwas an der alten Seite rumzuschustern, um irgendeinen Teil barrierearm zu machen, macht überhaupt keinen Sinn, weil die Personen, die darauf angewiesen sind, ja gar nicht zu den Teilen kommen teilweise, die machen wollen. Das heißt, dann kam jetzt auf alle Fälle der große Realitätsclash erstmal bei den Personen. Dann spielt natürlich Budget auch noch immer eine große Rolle, gerade bei so sozialen Projekten. Das ist uns auch vollkommen klar und da sind wir auch immer gewillt, dann entgegenzukommen, weil wir ja auch hinter der Sache stehen oder auch das auch fördern wollen. Und dann besprechen wir erstmal mit ihnen und schauen die Seite an. Meistens sind die dann total verschachtelt und viel zu viel und viel zu überbordend an Informationen. Und dann machen wir erstmal ein Angebot, sprechen über die Wünsche, die Bedürfnisse, was ungefähr erwartet wird. Ob es zum Beispiel ein Corporate Design gibt, das verwendet werden soll. Teilweise haben sie es nicht, teilweise haben sie es schon. Und inwieweit es sich widerspiegeln soll. Und und dann ist der erste Schritt, dass wir eben so einen Kick-Off-Workshop machen und im Vorfeld bekommen die KundInnen von uns dann natürlich schon mal so ein paar Aufgaben, dass sie sich zum Beispiel legt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was finden wir gut an der aktuellen Seite, was finden wir schlecht an der anderen Seite, an der alten Seite, genau. Und dann machen wir einen digitalen Workshop oder einen Vor-Ort-Workshop, je nachdem, oder auch beides. Und dann strukturieren wir die Seite neu, schmeißen viele Inhalte raus, kürzen viele Inhalte, strukturieren Dinge eben neu, gucken, dass man mit möglichst wenig Klickpfaden eben hinkommt und nähern uns so langsam dem an. Und dann ist die Kundenseite meistens erstmal entlassen und dann kommen wir. Müssen wir uns erstmal durch.
Ja, total interessant. Also es ist schon dann immer eine große Baustelle, es ist schon Groundwork, das Ganze nochmal anzufangen, so wie ich das jetzt höre. Also es ist nicht sowas, was man nebenbei mal macht, nach dem Motto, jetzt macht es bitte auch noch barrierearm, da muss man immer nochmal richtig sein.
Ja, es ist tatsächlich auch, also es ist auch nicht günstiger, die Seite noch, also es ist meistens günstiger, die Seite eben komplett neu aufzubauen mit einem guten CMS im Hintergrund, wo die Kunden und Kundinnen auch das Ganze selber gut pflegen können, weil am Ende musst du ja Inhalte meistens austauschen, musst die pflegen, musst Alttexte selber dann irgendwann einpflegen können, weil sie wollen sich ja auch kostentechnisch nicht immer auf uns zurückbeziehen.
Nach einer auch sehr kleinteiligen, detailreichen Arbeit. Wie habt ihr euch das Wissen dafür draufgezogen oder wie zieht man sich das vielleicht drauf, wenn man als Designer sagt, ich möchte mich auch in dem Bereich spezialisieren? Wie fängt man denn da an? Also bei euch war es viel Learning by Doing, habt ihr Bücher gelesen? Wie kommt man da rein in das Ganze?
Einfach anfangen, würde ich sagen. Also ich meine, als Gestalterin ist man ja eigentlich gewohnt, sich Sachen autodidaktisch anzueignen. Weil es gibt nie, man, das ist wahrscheinlich in keiner Profession so, und man lernt nie aus und man muss immer dranbleiben. Und ich glaube, wenn man so eine intrinsische Motivation hat und so ein intrinsisches Interesse und auch die Wichtigkeit für sich selbst so beschlossen hat, dann ist das was, mit was man sich, glaube ich, super gerne beschäftigt und einfach auch so die Augen offen hält. Und dann läuft es einem immer wieder über den Weg und dann kommen die Infos gefühlt so ein bisschen alleine zu einem.
Ja, super. Was sind denn, gibt es so Wow- und Aha-Effekte von Kunden? Was sagen die so am Schluss? Wie sind die so drauf dann, wenn ihr mit dem Aufräumen fertig seid?
Ach, also bisher waren immer alle super happy und waren auch immer alle super happy, dass es alles sehr viel entschlankter ist und einfach schön und gut zu handhaben ist. Weil das ist ja auch immer, glaube ich, noch so ein Trugschluss, der sich, glaube ich, so ein bisschen hält, dass ja barrierearmes Design gleichzeitig Abstriche im Design bedeutet. Und natürlich muss man sich an gewisse Sachen halten und an gewisse Regeln. Und natürlich kann man nicht super artsy kreativ mit 35.000 fragmentarischen Animationen arbeiten. Und am Ende ist barrierearmes Design halt eine Richtung oder, sage ich mal, ein Sensibilisierungsfaktor, der dich aber nicht einschränkt, sondern höchstens dich noch ein bisschen mehr herausfordert, dich noch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen.
Ja. Interessant, also gut, dass du das nochmal sagst. Oft so bei Veränderungsprozessen, dass man erstmal so ein bisschen unwillig sagt, nee, das ist zu kompliziert, nee, das ist zu teuer, nee, das ermöglicht uns jetzt nicht mehr, gibt uns nicht mehr so viel ästhetische Freiheiten. Also du würdest sagen, es ist eigentlich gar nicht so schwierig umzusetzen, auch wenn man ein bisschen von Grund auf anfangen muss.
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach, man lernt nie aus. Also auch wir lernen jetzt und sensibilisieren uns immer mehr für Sachen und erfahren immer mehr Sachen. Aber ich glaube, vielleicht so mal so ein bisschen abstrakt gesagt, ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man mit barrierearmem Design anfangen möchte, willig zu sein, einen Perspektivwechsel einzugehen. Weil man sich immer aus seiner eigenen Comfortzone und aus seiner eigenen Realität rausbewegen muss, um einfach sich reinzudenken, wo andere Personen scheitern.
Was würdest du denn sagen, was sind so die größten technischen Knackpunkte oder Sachen, die ihr vielleicht auch umschiffen musstet, was ist besonders schwierig vielleicht auch zu lösen?
Gar nicht so viel. Also beziehungsweise, wobei, ich ruder mal kurz zurück. Ich bin nicht die Entwicklerin. Ich glaube, da müssten wir jetzt unseren Entwickler fragen, der Gott sei Dank ein Nerd by heart ist und total Bock hat, sich da rein zu fuchsen und immer total happy ist. Es gibt so den Lighthouse-Check, das ist, glaube ich, von Google, und das checkt quasi dann immer mal so die Seite automatisch und macht auf Schwachstellen aufmerksam. Mhm. Und er schickt uns immer ganz stolz seine 100% Lighthouse-Check.
Super, ja, die Nerds, sage ich mal, nicht despektierlich, sondern anerkennend, die genau, ich kenne, voll. Die haben eine hohe Frustrationstoleranz und die haben das nicht so wie unser Eins, dass man denkt so, oh Gott, ne, warum funktioniert das nicht, sondern für die ist hier das Problem wie eine Herausforderung auch ganz oft. Das ist cool. Ja, gut, wenn man solche Leute hat.
Ja, absolut. Also ich denke, man muss einfach super ordentlich arbeiten. Also das ist wirklich, also gerade im Backend einfach total gut strukturieren und total ordentlich alles aufziehen und dann am Ende auch alles total gut pflegen, weil am Ende muss man gute Alttexte mit einpflegen und muss sich da bewusst sein, dass dann auch Arbeit auf Kundenseite liegt.
Hat es deinen Blick auf Design auch verändert? Ich meine, barrierearmes Design, das passt ja vielleicht auch ganz gut zu so einem modernen, minimalistischen Stil, der im Design ja auch schick und angesagt ist und so. Was hat sich da verändert bei dir so ästhetisch, seitdem du über barrierearmes Design nachdenkst?
Ich habe das Glück, dass mein Stil, glaube ich, sowieso recht reduziert ist. Und das kommt mir da zugute. Also ich fand schon immer Schweizer Typografie wahnsinnig toll und typobasiert und Bauhaus-Uni natürlich auch, Form follows Function. Ja, es ist einfach uns in die Wiege gelegt. Und ich glaube, mein Blick auf Design hat sich dahingehend geändert, dass ich schnell begriffen habe, dass Design nicht heißt schön machen, sondern Design einfach immer ein Prozess ist und dass Design wahnsinnig viele Realitäten vereint und dass wir unsere Umgebung eigentlich permanent designen und ich liebe schönes Design und ich liebe auch kreatives und künstlerisches Design. Aber gleichzeitig macht es mich auch manchmal ein bisschen wütend.
Ja.
Es ist so ein Zwiespalt in mir drin.
Warum macht es dich wütend?
Weil ich manchmal, Design ist keine Kunst. Und das ist so ein bisschen die Krux. Also ich verstehe das Bedürfnis von DesignerInnen, sich künstlerisch auszuleben. Also verstehe ich total. Und das ist immer so ein bisschen die Krux, weil man als Grafikdesignerin ja oft in der Dienstleistungsposition ist. Also man ist am Ende, macht man oft ein Produkt. Und manchmal ist man da vielleicht aber so ein bisschen on the edge und dann kommt dann doch so ein bisschen das Künstlerische bei manchen durch, was zum Beispiel, wenn man für eine Ausstellung oder sowas bewirbt, ist vollkommen fein. Aber es schließt trotzdem dann halt immer Leute aus oder exkludiert Personen. Und das ist was, was immer sein wird und das hat auch wiederum seine Daseinsberechtigung. Also deswegen, es ist so ein, ich verstehe es, aber gleichzeitig nervt es mich auch so ein bisschen.
Ja klar, man muss sich anpassen an die Anforderungen von Kunden, aber eben auch an die deinem Fall dann ja an die Anforderungen von speziellen Kunden, die es eben nicht so einfach haben oder denen der Zugang nicht so einfach gemacht wird.
Ja, genau, aber ich meine jetzt gar nicht so bei mir, sondern wenn ich die Sachen von anderen sehe. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel so denke, hey, das ist geiles Design und ich finde es richtig cool und ich finde es total künstlerisch und artsy und zeitgenössisch und mega, aber gleichzeitig weiß ich einfach, dass das super unzugänglich für ganz viele Leute ist. Und das macht mich dann so ein bisschen wütend manchmal halt, weil ich mir denke so, ja, so, ich verstehe es wirklich total, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht und ich finde es auch nice, aber gleichzeitig, ja, das ist so diese Krux. Ein Tod muss man sterben.
Im Kontext von Diversity, sage ich jetzt mal so allgemein, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu groß ist, der Begriff, sagt man immer, man sollte auch über seine eigenen Privilegien nachdenken, seine eigenen Grenzen reflektieren. Wir haben das Thema schon so ein bisschen angeschnitten. Wie gehst du sowas an?
Ja, ich bin auf alle Fälle ziemlich privilegiert. Also muss man einfach so sagen. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, ich bin weiß, ich passe in die Norm optisch, so ich habe einen guten Bildungshintergrund und deswegen ist es auf alle Fälle schon eine Herausforderung. Ich bin, glaube ich, sehr empathisch als Person und mir fällt es relativ leicht, mich in Lebensrealitäten von anderen einzudenken, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr einzudenken. Und daher kommt vielleicht auch dieses Interesse, also zum Beispiel das erste Interesse an SeniorInnen habe ich ja entwickelt, weil mir das so in der Seele wehgetan hat, eben diese Alterseinsamkeit irgendwie so vor mir zu sehen. Und das war so der erste Schritt dazu. Und ich glaube, man muss einfach sich bewusst, ja, man muss sich seine Privilegien einfach bewusst sein und dann probieren, noch möglichst viel Gespräche oder noch möglichst viel Lebensrealitäten eben andere Perspektiven irgendwie reinzukommen. Man wird nie richtig reinkommen und man wird es nie ganz verstehen, wie sich marginalisierte Personen und Personengruppen eben fühlen. Aber ich finde, man hat, wenn man die Kapazität hat und so privilegiert ist, finde ich das fast schon eine Pflicht, dass man da so ein bisschen Kraft reingibt, eben die Lebensrealität von solchen Personen, die es eben manchmal nicht so leicht haben, ein bisschen besser zu machen und dem so einen Push zu geben.
Ja, und versucht eine andere Perspektive auch einzunehmen, ne? Die eigene Perspektive auch zu wechseln. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass es auch Tools erstmal gibt, um so Dinge zu testen, ob barrierearmes Design funktioniert. Habt ihr auch Kontakt mit Leuten, die Einschränkungen haben und die dann auch so aus erster Hand sagen können und testen können, ob eure Entwürfe funktionieren? Ich weiß, dass bei dem Thema einfache Sprache geht es oft darum, ist oft eine Anforderung, dass man das auch jemanden testen lässt, der auf einfache Sprache angewiesen ist.
Ja, es gibt eine ganz tolle Agentur in Leipzig, mit denen wir total gerne mal zusammenarbeiten würden. Die hat eine Person gegründet und da sind eben ganz viele Personen mit verschiedenen Behinderungen, arbeiten da und testen eben Produkte. Also zum Beispiel weiß ich, dass sie mal auf der Buchmesse waren und die Buchmesse auf Barrierefreiheit getestet haben, also hier in Leipzig. Und testen auch Webseiten und mit denen würde ich persönlich total gerne mal zusammenarbeiten, scheitert aber aktuell gerade oft halt am Budget. Das ist halt leider das Traurige. Also eigentlich müssten wir unsere Produkte aktuell viel mehr testen. Aber natürlich wollen und müssen diese Personen auch bezahlt werden. Und da ist aktuell das Geld halt selten da. Und die großen, sag ich mal, Firmen, die sich leisten könnten, haben wir aktuell noch nicht als Kunden. Genau, und deswegen greifen wir gerade primär eben auf digitale Tools zurück.
Mhm. Aber also wärt ihr bereit auch für größere, sag ich mal, Unternehmen, kommerzielle Kunden, die vielleicht auch ihren Shop barrierearm gestalten wollen, oder gehen die zu anderen Agenturen? Das ist einfach eine andere Zielgruppe.
Also ich meine, wir haben unseren Schwerpunkt auf soziokulturellen Projekten und sind ja auch sehr politisch unterwegs. Es muss schon irgendwie zu unserer Überzeugung passen, sind aber für größere KundInnen durchaus offen. Also die haben wir teilweise auch. Also zum Beispiel haben wir jetzt für den Bayerischen Landesmedienverband ein Redesign gemacht, was jetzt dann veröffentlicht oder schon veröffentlicht ist teilweise. Aber da haben wir zum Beispiel noch keine Webseite gemacht. Und aber auch die sind halt immer budgetgebunden, weil das ist ja in dem Fall eine Behörde. Also das Budget spielt wirklich immer die große Rolle. Jetzt haben wir vor kurzem eine Angebotsanfrage bekommen oder eine Zusammenarbeits- oder eine Kooperationsanfrage, wo ich total hoffe, dass was wird, weil die haben nämlich Personen mit Behinderung in ihrem in ihrem Verein oder in genau, also quasi das Projekt. Und das heißt, da würden wir dann auch die Webseite machen, aber würden dann mit den Personen das testen. Und die sind ja, sag
ja,
ich
super,
mal, schon
das
eingebunden.
Das wäre genau der Case, ne? Da hättet ihr mal Leute dann aus erster Hand, ne, die euch Rückmeldung geben können zu eurem, ja, zu euren Entwürfen und zu eurem Design. Ja.
Genau, und das ist ja eigentlich traurig, dass man nicht sowieso in jeder Firma hat eine Person mit verschiedenen Einschränkungen hat, weil die könnten das ja automatisch dann testen, wenn sie sowieso da eingebunden wären. Aber da sind wir wieder bei, ja, ungerechten Lebensrealitäten, dass,
ja, klar,
dass einfach behinderte Personen auch ja, benachteiligt werden und einfach viel zu wenig präsent sind und deswegen ja auch viel zu wenig ihre Lebensrealitäten mit einbringen können. Und ich hoffe, dass wir die Kooperation eingehen können und ich hoffe, dass sowas öfters kommt, weil ich mich auch sowas auch total freue auf den Austausch, weil ich habe, als ich noch Lumo, also die App gemacht habe, habe ich total viel mit SeniorInnen zusammengearbeitet und habe da so viele tolle Insights bekommen über Sachen, die eine damals 25-Jährige nicht haben konnte. Und so geht es mir auch mit Einschränkungen also mit anderen Einschränkungen.
Genau, ja, man spricht sonst immer von Zielgruppen, ne? Als wären das irgendwie so diffuse, ja, Ziele, auf die man hinarbeitet. Aber das sind ja konkrete Menschen mit konkreten Lebensrealitäten und konkreten Anforderungen. Genau. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da kann man eine Menge lernen, wenn man mit denen, ja, eben auch mal konkret spricht und sich das nicht nur auf dem Papier,
genau,
alles ausdenkt.
Ja.
Super interessant. Was würdest du sagen, ist es noch ein Nischenthema? Wird es ein größeres Thema, barrierearmes Design? Du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile damit.
Ich glaube, ich kann das so schwer sagen, weil die Design-Bubble ja auch immer, sag ich mal, der sehr kleine ist ja auch. Und ich habe das Gefühl, das Thema wird schon immer präsenter, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele es irgendwie zu uncool finden. Und also so ganz grob gesagt. Und das weiß nicht, wie schnell sich sowas ändert.
Ja, wobei du ja gerade sagtest, dass es eigentlich, ne, coolem Design, angesagtem Design, minimalistischem Design sehr entspricht, ne, und viele, viele Produkte und Dinge, die dabei rauskommen, am Schluss eigentlich viel besser macht, weil sie klarer sind, besser benutzbar sind und so,
ja,
weiter.
Ja, ja, absolut. Also vielleicht ist es auch nur so, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich absolut passioniert damit einsetzen, also dafür einsetzen und sich damit beschäftigen und die genauso wie wir einfach total politisch und eigeninitiiert unterwegs sind und gesellschaftsrelevant designen und also es gibt schon wirklich super viele tolle Personen, die das machen und aber man muss schon auch sagen, dass es auch immer so richtige Nerds sind, die so Bock haben, sich in dieses Thema reinzunörden. Und
ja. Ich
würde mir wünschen, dass es einfach so gesamtgesellschaftlich einfach bekannter wird und so ganz normal einfach im Alltag mit eingebunden wird. Ich glaube, das ist noch eine utopische Vorstellung oder ein utopischer Wunsch. Aber dann sind halt so Gesetze halt einfach schon gut, weil es dann einfach normalisiert wird, weil ja Firmen auch dazu gezwungen werden oder schon gezwungen wurden.
Ja, wir leben ja gerade in politisch und gesellschaftlichen turbulenten Zeiten, vorsichtig gesagt. Man braucht ja immer so seine eigene kleine private Utopie, Dinge, an denen man sich festhält. Was gibt dir so Hoffnung?
Ja, das wechselt sich von Woche zu Woche. manchmal sind es Demos, wenn ich Demos sehe, dass viele Menschen sich zusammentun auf der Straße und sichtbar sind für Missstände. Das gibt mir dann oft Zuversicht. Teilweise Wahlergebnisse, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Kanada aufgrund von der Irrsinnspolitik in Amerika gerade liberal gewählt hat, obwohl vor einigen Wochen noch das eigentlich ganz anders ausgesehen hat. Und dass plötzlich Trump 2.0 kein positives Wahlversprechen mehr ist, sondern sich alle denken, um Gottes Willen, gehen wir weg mit dem Populisten. Sowas gibt mir dann teilweise Kraft. Und tatsächlich zu sehen auch, dass einfach sich sehr viele Menschen engagieren. Also ich habe das Gefühl, im Internet sind ja oftmals die Populisten die lautesten. Aufgrund auch wahrscheinlich von Bots. Also ich habe letztens so eine irrsinnige Zahl gelesen, wie viel Prozent eigentlich Bots im Internet sind und wie viel reale Menschen. Und die Bots haben die, glaube ich, um ein Vielfaches die realen Menschen übertroffen. Und dieses Gefühl, was man vielleicht manchmal hat, dass das alles von populistischen Sachen überzogen wird, ist vielleicht aber auch nur so eine Perspektive auf dieses Internet. Und teilweise Wahlergebnisse, gut, aber... Aber wenn ich dann sehe, wie viele Menschen sich dafür einsetzen und total passioniert einsetzen und eben total viel machen und total viel Engagement haben und auch wenn wir haben eigeninitiiert eine Broschüre rausgebracht, Fakten gegen rechte Mythen. Und genau, das war eine Idee von Bara und von mir, weil wir gemeint haben, boah, wir wollen irgendwas machen, wir fühlen uns so machtlos und wir haben ja die Kompetenzen in der Kommunikation und in der Gestaltung, sowas auch einfach zu machen. Und dann haben wir wir haben 10 Thesen zusammengesucht und haben dann rumgefragt im Freundeskreis, ob jeder eine These bearbeiten möchte. Und die waren so schnell, waren diese Thesen weg und jeder wollte irgendwie was machen und jeder wollte einfach hands-on arbeiten. Und sowas ist einfach total schön zu sehen.
Ja, das ist auch ein super schönes Projekt geworden. Also ich habe es natürlich auf eurer Website schon gesehen. Ich finde es auch gut, dass ihr das auch als Broschüre umgesetzt habt, ne, die man sich auf eurer Website auch runterladen oder auch auf Papier bestellen kann. Ihr habt das ja zusammen mit dem Volksverpetzer gemacht. Total cooles, interessantes Projekt. Denn es geht einmal oft auch so, klar, diese politischen, populistischen Debatten, die sind laut und präsent in den Medien, sicherlich zu laut und zu präsent an ganz vielen Stellen, aber oft begegnet einem ja auch eben Alltagsrassismus. Also oft begegnen einem solche Dinge ja auch im Alltag und man, obwohl man eigentlich weiß, was man dagegen halten kann, fehlt einem manchmal so die richtige Formulierung. Deshalb finde ich das eigentlich ein ganz gutes instruktives Projekt irgendwie. Ne? Mhm.
Genau, das war auch der Gedanke dahinter. Und das mit dem Volksverpetzer, war auch wieder so ein schöner Zufall, weil wir hatten dann die Broschüre schon eigentlich fertig und dann waren wir auf der Buchmesse und dann haben wir doch Zufall mit Thomas und mit Freddy vom Volksverpetzer gesprochen. Die kannten wir damals noch nicht und haben ihnen davon erzählt und dann waren die so, ja, braucht ihr Geld? Und wir waren so, ja, eigentlich schon, weil wir würden das ja gern kostenlos anbieten, weil wir wollen das ja nicht irgendwie hinter einer Kostenbarriere verstecken. Und dann waren die halt auch total begeistert und haben sich eben als Kooperationspartner angeboten und haben dann eben ermöglicht, dass wir 10.000 Broschüren im Osten primär auf Dörfer und kleinere Städte schicken konnten, wo natürlich die Präsenz von der AfD zum Beispiel sehr viel größer ist als in unserer linken Bubble hier in Leipzig oder auch in anderen Großstädten. Und das war auch wieder so ein, oh wow, wir haben, wenn wir uns zusammenschließen und rausgehen und Kooperationen machen und unsere Kompetenzen bündeln, haben wir schon echt auch eine Wirksamkeit und eine Wirkmächtigkeit über Dinge. Und ich glaube, das muss man sich halt immer bewusst sein, dass man als Einzelperson schon auch viel bewirken kann. Und gerade auch, wenn man sich mit anderen Personen zusammentut und da tolle Synergien entstehen, dann ist es noch viel, viel besser.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind Anfang Mai, ne, der 1. Mai ist knapp vorbei. Da sieht man immer noch mal historisch, was möglich geworden ist unter den unmöglichen Bedingungen, wenn Leute sich zusammengeschlossen haben und für sowas gekämpft haben, was heute für uns vollkommen normal ist. Sozialversicherung, 8-Stunden-Tag, bezahlter Urlaub, all diese Dinge, von denen man früher gesagt hat, das wird nie was werden. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut und wichtig, sich zusammenzuschließen und sich auch dieses utopische Denken irgendwie beizubehalten und nicht auf den lauten Lärm der Populisten zu hören, sondern einfach was zu machen.
Mhm. Das stimmt. Ja, und wie du auch gesagt hast, und sich auch mal bewusst werden, wie gut es uns eigentlich geht. Also ich denke mir auch immer, natürlich geht es vielen Leuten im Vergleich zu anderen schlecht. Ich will das gar nicht absprechen und vielen ist sehr viel Ungerechtigkeit erfahren im Leben und gerade in Osthistorien, also ist ganz, ganz viel schiefgelaufen, was, glaube ich, viel zu wenig anerkannt wird, einfach in Gesamtdeutschland. Und das darf man den Leuten auch nicht absprechen, aber letztendlich muss man sich einfach bewusst sein, dass wir es einfach verdammt gut haben in Deutschland.
Ja, klar. Und gut auch dann eben, ja, oder gut und wichtig dann eben die Perspektive auch wechseln zu können, ne, und sich für Leute einzusetzen, die es nicht ganz so einfach haben. Und sei es erstmal mit dem basalen Zugang zu Informationen, zu Websites, zu digitalen Angeboten. Wunderbar. Juliane, dir vielen Dank für das interessante Gespräch. Alle Infos, die wir noch so jetzt am Rande vielleicht auch erwähnt haben, die packen wir natürlich noch in die Shownotes. Dir schon mal vielen Dank. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir gern einen Kommentar da, positiv wie negativ, ganz egal. Oder auch gerne eine Anregung, Wunsch, was ihr für Themen gerne in diesem Podcast nochmal hören möchtet. Oder auch, wenn ihr mit mir sprechen möchtet und hier mal zu Gast sein möchtet, dann meldet euch gerne. Abonniert auch gerne den Podcast, damit ihr wisst, wann die nächste Folge erscheint. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald. Macht's gut. Ciao.